Peter Granger. Ein unglücklicher Tod. Ein Fall für DC Smith. Aus dem Englischen von Eva Regul. Ein Diogenes Hörbuch, gelesen von Peter Hartlapp. Ich heiße Melanie Carter. Ich bin in der 12. Klasse an der St. Martin's Comprehensive in Upham Market. Das hier ist meine Aussage darüber, was am Samstag, dem 24. August 2011 passiert ist, was mit Wayne Fletcher passiert ist. Wir sind am frühen Nachmittag nach Vines Drove gefahren. Die meisten von uns hatten noch Ferien, aber ein paar von den Jungs sind im Juni von der Schule abgegangen. Rain hat schon gearbeitet, bei seinem Onkel, glaube ich. Er hat gesagt, er würde als Elektriker bald mehr verdienen als wir später mit unserem Abschluss. An dem Nachmittag hat er ständig davon geredet. Ich glaube, es hat ihm schon was ausgemacht, dass er von der Schule runter ist. Er hat zwar so getan, als wäre es genau das, was er wollte, aber ich habe ihm das nicht so richtig abgenommen. Ich kenne Wayne seit mindestens 10 Jahren. Wir waren schon zusammen auf der Grundschule. Wir haben auf der Wiese am Flussufer gesessen, in der Nähe der Autos. Es war so heiß, der heißeste Tag des Jahres. Wir haben was getrunken und ein paar von uns haben auch geraucht. Mir wurde gesagt, ich muss das nicht genauer angeben. Es gab jedenfalls eine Menge Bier. Irgendwann dachten wir, es wäre keins mehr da, aber dann ist Wayne zu Nadjas Auto gegangen und hat aus dem Kofferraum noch 4 Sixpacks geholt. Außer uns waren nicht viele Leute am Fluss. Jemand ist mit seinem Hund spazieren gegangen und auf dem Wasser waren in beide Richtungen ein paar Boote unterwegs. So gegen 16 Uhr waren 3 von den Jungs im Wasser und sie haben Kanus nass gespritzt, also die Jungs haben die Kanufahrer nass gemacht. Einer der Kanufahrer ist sauer geworden, weil er Kinder dabei hatte. Er hat uns angebrüllt, uns alle, nicht nur die Jungs im Wasser. Irgendwas über die Jugend von heute, was wir halt ständig zu hören kriegen. Wir haben zurückgerufen, alle haben sich kaputt gelacht, aber die Jungs haben die Kanufahrer dann in Ruhe gelassen. Wayne war nicht dabei. Er hat mit Nadja am Ufer gesessen. Kurz danach ist Nadja weg, weil sie arbeiten musste, aber Wayne ist noch geblieben. Später, so gegen 17 Uhr, ist noch ein Kanu gekommen. Es ist flussaufwärts gefahren, in Richtung Broughton Staunch. Wayne hat es als erster gesehen und ist aufgesprungen und hat irgendwas gesagt von wegen, der gehört mir oder so. Keiner hat ihn aufgehalten. Wir haben alle einfach zugeguckt. Wayne ist ein guter Schwimmer, aber der Mann im Kanu hat gesehen, dass er auf ihn zukommt und ist locker vorbeigefahren. Wayne hat gelacht und wieder was gerufen. Dann ist er hinter dem Typen hergeschwommen. Richtig schnell, er ist gekrault, als wollte er ihn unbedingt einholen. Der Fluss macht an der Stelle eine Biegung nach links. Und dann waren die beiden nicht mehr zu sehen. So nach einer Viertelstunde haben einige von uns angefangen, sich Sorgen zu machen. Die anderen fanden, es wäre typisch Wayne. Er würde garantiert nur Scheiß machen und uns verarschen. So gegen 18 Uhr waren nur noch Steven, Chrissy und ich übrig. Der Rest ist nach Hause gegangen. Wir haben am Ufer entlang gesucht, aber da ist es ziemlich zugewuchert. Man kommt nicht weit. Wir haben auch gerufen, aber niemand hat geantwortet. Steven war super. Er ist nochmal ins Wasser und flussaufwärts um die Biegung geschwommen. Er war echt lange weg und wir haben schon gedacht, jetzt wäre ihm auch was passiert. Aber dann ist er zurückgekommen und hat gesagt, da wäre weit und breit niemand zu sehen. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Inzwischen war es fast 19 Uhr. Wir hatten auch keine Telefonnummer von Waynes Familie. Wir haben Waynes Handy angerufen, aber es hat hinter uns am Ufer geklingelt, weil es in seiner Jeans war. Alle seine Klamotten lagen da noch, außer seiner Badehose natürlich. Wir haben noch 5 Minuten gewartet und dann die Polizei angerufen. Als wir gesagt haben, dass Wayne 17 ist, meinten sie, wir sollten uns nicht zu viele Sorgen machen. Wahrscheinlich wäre er einfach nach Hause gegangen. 1. Kommen Sie herein, Smith. Nehmen Sie Platz. Detective Superintendent Allen wies überflüssigerweise auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch, der dort eindeutig zu diesem Zweck stand. Smith blieb daneben stehen, bis der Ranghöhere Platz genommen hatte. Automatisch glitt sein Blick über den Papierstapel und die beiden Aktenmappen, die auf dem Schreibtisch lagen. Das Übliche, dachte er. Sieht nicht aus, als wäre Papierkram von oben gekommen. »Na dann, willkommen zurück. Wie lange waren Sie jetzt weg?« Allen hob das oberste Blatt Papier an, als könnte er darunter die Antwort auf seine Frage finden. »Eine Woche, Sir.« »Eine wohlverdiente Auszeit von der Arbeit an vorderster Front. Ich hoffe, Sie haben es genossen.« Smith schwieg und sah dem Jüngeren unverwandt in die Augen. »Die beiden Tage, an denen Sie nicht im Haus waren, werden Ihnen selbstverständlich nicht vom Urlaubskonto abgezogen. Das wäre mir aber lieber, Sir.« »Es ist wirklich nicht nötig, Smith. Ich habe es im Übrigen schon veranlasst.« »Danke, Sir. Ich möchte Sie trotzdem bitten, das zu ändern.« Allen notierte sich etwas auf seiner Schreibtischunterlage. »Und Sie sind vollständig wiederhergestellt?« »Mir war nicht bewusst, dass ich krank war, Sir.« »Ja gut, natürlich nicht krank im engeren Sinne. Ich war überhaupt nicht krank, Sir, wenn ich das so sagen darf. Es geht mir sogar erstaunlich gut, wenn man es recht bedenkt.« »Wenn man was recht bedenkt?« »Mein Alter, Sir.« »Ah ja. Haben Sie denn noch mal über den Ruhestand nachgedacht, wo wir schon beim Thema sind?« Allen konnte das Pokerface des Detectives partout nicht deuten. Zum Teufel mit dem Kerl. »Verzeihen Sie, Sir, ich hatte nicht bemerkt, dass wir das Thema gewechselt hatten. Aber nein, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich hoffe doch, dass ich noch über einige Reserven verfüge.« 30 Jahre, Smith. Mehr, als es damals für den großen Postzugraub gegeben hat. Sie haben wahrhaftig Ihre Pflicht getan. Und die neuen Regularien gelten für Sie nicht. Sie könnten mit vollem Ruhegehalt gehen. Ich kenne viele, die eine solche Gelegenheit ergreifen würden.«
»Ich auch, Sir.«
Allen schien ein wenig in sich zusammenzusacken und fingerte hilflos an den Papieren auf seinem Schreibtisch herum.
»Ich habe übrigens mal in die neuen Regularien hineingeschaut, Sir, und es ist sogar so, dass wir noch mit über 60 arbeiten dürfen, solange wir den jährlichen Leistungsnachweis erbringen. Wenn ich mich in Form halte, könnte ich bestimmt noch bis 65 weitermachen.«
»Wirklich?«
»Ja, Sir.«
»Großer Gott, bis dahin bin ich hoffentlich schon lange weg. Haben Sie nicht Lust auf ein bisschen Angeln oder Golf spielen?«
»Entschuldigung, Sir, ist das eine Einladung?«
»Was?« »Nein, natürlich nicht. Aber das Leben besteht nicht bloß aus unserer Arbeit hier, Smith. Es wird nicht leichter, wie Sie ja wissen. Diese Sache neulich, der McPherson-Fall.«
Smiths Blick ruhte noch ein winziges bisschen ungerührter, ein winziges bisschen fester auf seinem Gegenüber, den er noch als Polizeianwärter auf den Straßen von Kings Lake gekannt hatte. Jetzt waren sie endlich beim Thema.
»Sir, ich will keine Animositäten. Von keiner Seite, Smith. Diese Untersuchung musste stattfinden, das wissen Sie, und Sie wissen auch, dass Ihnen und D.I. Harrington nichts angelastet wird. Das wurde es zu keinem Zeitpunkt. Aber Sie kennen die Vorschriften. Das korrekte Prozedere ist heute wichtiger denn je. Alle Beteiligten wurden entlastet. Und wir müssen die Sache jetzt nicht noch einmal aufwärmen. Nicht, dass ich denke, Sie würden...«
»Alle Beteiligten wurden entlastet, Sir.«
»Ja, ganz recht.«
»Und wo ist die D.I. Harrington jetzt, Sir?«
»Seine Versetzung ist freiwillig erfolgt. Detective Inspector Harrington hatte selbst darum gebeten.«
»Aha. Verstehe, Sir.«
Superintendent Allen schien es warm zu werden. Er versuchte, den Hemdkragen zu lockern und hätte wahrscheinlich gern die teuer aussehende und ziemlich enge Anzugjacke abgelegt, aber das hätte der Situation eine ganz und gar unangemessene Zwanglosigkeit verliehen.